Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt, Wissen wie's läuft. Ich bin Gabi Zachmann und heute sprechen wir über ein Thema, das uns alle betrifft, ohne dass wir es merken. WLAN ist für die meisten von uns einfach das unsichtbare Mittel, mit dem wir ins Internet kommen. Doch was, wenn diese Funksignale viel mehr können? Was, wenn sie Bewegungen erkennen, Personen identifizieren oder sogar durch Wände sehen können, ganz ohne Kamera, ganz ohne Handy? Genau darüber spreche ich heute mit meinem Gast Julian Todt, der sich in seiner Forschung mit den faszinierenden und auch beunruhigenden Möglichkeiten von WLAN-Signalen beschäftigt. Wir klären, was daran Mythos ist, was bereits Realität und welche Chancen und Risiken darin liegen. Und wir werfen einen Blick darauf, wie all das in größere Debatten über digitale Überwachung und Chatkontrolle hineinspielt. Freut euch auf spannende Einblicke, klare Erklärungen und einige Aha-Momente. Und jetzt nachgefragt, Wissen, wie es läuft. Los geht's. Hallo Julian, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Julian, was macht dein Forschungsthema eigentlich aus? Kannst du in wenigen Sätzen erklären, woran du arbeitest?
Uns geht es um die Privatsphäre-Risiken von biometrischen Daten. Also sicherlich kennt man, dass man sich mit dem Fingerabdruck bei seinem Handy authentifizieren kann oder dass man Personen mit Gesichtern identifizieren kann. Da geht aber noch viel mehr. Beispielsweise die Gangart ist sehr identifizierend. Und wir versuchen herauszufinden, wann und wie man diese biometrischen Daten nutzen kann, um Personen zu identifizieren, aber auch wie man diese Risiken vielleicht reduzieren kann.
Das klingt alles unheimlich spannend und ich habe da auch noch viele Fragen dazu. Aber wie kommt man denn auf so eine Idee, diese Dinge zu untersuchen? Was fasziniert dich daran?
Das Interessante daran ist eigentlich, dass das viel einfacher ist, als man das vielleicht denken würde, dass viele Daten von einem, viele Verhaltensdaten sehr viel identifizierender und viel eindeutiger sind, als man das erwarten würde, dass bereits relativ wenige Informationen beispielsweise über seine Standorte eindeutig sind und nutzen können, um einen innerhalb von sehr, sehr großen Menschenmassen eindeutig identifizieren zu können.
Und wie werden diese Daten abgegriffen? Welche Geräte nehmen diese Daten auf?
Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wenn wir grundsätzlich von Verhaltensdaten reden und wie diese zur Identifizierung genutzt werden können, da fängt es an mit Tracking-Technologien im Browser. Wenn ich herumsurfe, die Reihenfolge, wie ich Webseiten benutze, kann zur Identifizierung genutzt werden. Oder eben, wie ich erwähnt habe, biometrische Daten, Gesichter, Gangart. Aber natürlich auch viele Daten von unseren Handys, wenn ich Standortdaten rede. Also wenn ich morgens daheim bin, dann gehe ich auf die Arbeit, dann gehe ich noch einkaufen. Das ist ja natürlich auch eine Verhaltensinformation, die zur Identifikation genutzt werden kann. Das sind alles verschiedene Bereiche von Verhaltensinformationen, mit denen sich verschiedene Leute bei uns am Lehrstuhl auseinandersetzen und wie diese zur Identifikation genutzt werden können, aber eben auch, wie man diese Risiken mitigieren kann.
Ja gut, also meine Browserdaten, die versuche ich ja oft zu minimieren, indem ich in Private browse. Nützt es was?
Zu einem gewissen Aspekt. Natürlich immer noch einer der größten Aspekte Cookies, die da genutzt werden, um Personen zu tracken. Und das habe ich natürlich beim privaten Browsing nicht mehr, beziehungsweise jedes Mal, wenn ich Cookies löschen würde. Aber gerade jetzt hat sich eine Arbeit von meinem Kollegen angeguckt, dass eben auch schon, wenn ich jeden Tag meine Cookies lösche, habe ich immer noch Verhalten, was repetitiv ist und eindeutig ist. Und selbst das kann dann genutzt werden, um verschiedene Browsing-Sessions miteinander zu verknüpfen.
Jetzt sind es ja natürlich meine Geräte, auf die ich Einfluss nehme. Und meine Geräte geben irgendwelche Daten preis durch mein Verhalten, das ich auf meinen Geräten ausübe. Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass ich überwacht werde, ohne dass ich meine Geräte benutze? Du hast jetzt genannt, dass WLAN auch potenziell gefährlich für uns sein könnte. Kann denn ein WLAN-Signal Menschen erkennen, die gar kein Gerät dabei haben?
Genau, das haben wir eben uns näher angeguckt in unserer letzten Arbeit, dass sogar noch viel einfacher geht, als das vorher gedacht wird und sehr viel einfacher auf größere Menschengruppen geht, also auch unter größeren Menschengruppen Leute einfacher zu identifizieren sind und das eben auch, wenn ich selbst kein Gerät dabei habe.
Also das finde ich ja super erschreckend. Wie kann denn WLAN das machen? WLAN hat doch keine Kamera, keine Augen. Wie funktioniert das? Beschreib mir mal eine Alltagssituation.
Grundsätzlich, dass das funktioniert, ist insofern nicht überraschend, wenn man sich überlegt, dass WLAN eben auch nur elektromagnetische Wellen sind. Dass eben so wie das Funksignal von einem Radar beispielsweise auch eben nur elektromagnetische Wellen auf einem bestimmten Frequenzbereich sind, die dann die Umgebung abtasten können und ich so Informationen über die Umgebung habe. Und jetzt habe ich bei WLAN eben auch elektromagnetische Wellen in einem vielleicht gleich anderen Frequenzbereich, aber auch das tastet effektiv die Umgebung ab. Und wenn ich genau auf diese Informationen schaue, was wir eben in der Regel nicht machen, weil wir uns die Daten angucken, die vom WLAN übertragen werden, wenn ich das eben tue, kann ich auch das nutzen, um Informationen über die Umgebung, in der das WLAN ist, herauszufinden, beispielsweise eben auch über die Personen, die in dieser Umgebung sind.
Das heißt, auch Besucher eines Konzertes könnten beispielsweise beim Eingang tatsächlich identifiziert werden, nur dadurch, dass WLAN existiert.
Wir haben natürlich noch nicht genau dieses Szenario getestet, aber es wäre vorstellbar, dass auch das funktionieren würde.
Was mich noch interessiert, ist, warum kann WLAN eigentlich Personen und Objekte identifizieren? Warum kann WLAN wie eine Art Radar funktionieren? Ist es einfach so oder ist es auch ein bewusster Standard, der gesetzt wurde? Gibt es auch da Vorteile?
Also was es seit dem Anfang von WLAN gibt, ist, dass wenn ich eben elektromagnetische Wellen durch die Umgebung schicke, dann werden die von Wänden reflektiert oder gehen durchs Fenster und werden da
abgelenkt.
Was ich eben machen muss, wenn ich als Empfänger ein WLAN-Signal empfange, ist, ich muss mir anschauen, wie wurde dieses Signal verändert, welche Fehler muss ich eventuell korrigieren, die das Signal jetzt hat. Dafür werden eben am Anfang jeder Übertragung ein paar Informationen gesendet, die immer gleich sind. Und dann kann ich mir eben angucken, wie wurden diese Informationen verändert. Damit kann ich dann Rückschlüsse ziehen, wie muss ich den Rest der Übertragung verändern, um wieder zum Original zurückzukommen. Diese Informationen, wie das Signal verändert wurde, das sind direkt Informationen über die Umgebung, durch die das Signal gegangen ist.
Ist ganz klar. Also ich kann mir das tatsächlich so vorstellen, in dem Moment, in dem das Signal nicht auf geradem Wege bei mir ankommt, ist ein Hindernis X dazwischen und aufgrund der Art der Ablenkung bzw. der Art dessen, wie das Signal dann beim Empfänger ankommt, kann ich Rückschlüsse darauf hinziehen, in welcher Form, in welcher Art die Barriere nun war.
Genau. Und das gibt es schon seit längerem, dass man sich eben diese Informationen anguckt, um Rückschlüsse über die Umgebung zu machen.
Aber wozu? Hat es irgendeinen Sinn? Warum guckt man sich das an?
Bis jetzt waren das eben auch andere Wissenschaftler, die geguckt haben, was kann man damit machen? Das hat an der Stelle noch keinen Nutzen. Was es jetzt aber gibt mit den neueren Standards, ist, dass diese Informationen über die Umgebung tatsächlich zurückgeschickt werden zum Router. Und das hat dann den Sinn, dass der Router diese Information nutzen kann, um das Signal zu verbessern. Gerade in Situationen, wo ich mehrere Geräte habe, mit denen der Router kommuniziert, können dann diese Informationen genutzt werden, um das Signal in eine bestimmte Richtung zu verstärken und damit eben größere Bandbreiten zu erzielen.
Und ein besseres Signal zu erzeugen am Ende.
Genau.
Ich verstehe. Das heißt, die Intention war eigentlich eine sinnvolle dahinter. Die Intention war niemals, wir wollen überwachen, sondern die Information war immer, wir wollen ein starkes, gutes Signal implementieren dadurch.
Genau. Und das Problem ist jetzt eben, wenn unsere Geräte diese Informationen über die Umgebung zurückschicken zum Router, dann machen die das unverschlüsselt und jeder, der irgendwo in der Nähe ist, kann das quasi mithören und bekommt damit die Informationen über die Umgebung.
Und was bedeutet eure Forschung jetzt für zukünftige WLAN-Standards?
Unsere Hoffnung ist, dass man sich das eben anschaut und sich denkt, okay, wenn man Personen damit identifizieren kann, dann ist das ein Privatsphäre-Problem und man sollte sich eben anschauen, okay, was für andere Möglichkeiten habe ich, die Bandbreiten zu erhöhen? Muss man da vielleicht wieder weggehen davon, diese Daten zurückzuschicken oder sollte man sich angucken, ob man die zumindest verschlüsselt, sodass die Informationen nur für die Geräte, die auch im Netz angemeldet sind, zugänglich ist und nicht jeder, der einfach nur irgendeinen Laptop in der Nähe hat, diese Information mithören kann.
Das heißt, wir stehen also jetzt vor einem wirklichen Dilemma auch der Hersteller, denn auf der einen Seite steht da eine absolute Verbesserung der Netzqualität und auf der anderen Seite aber eine große Bedrohung unserer Privatsphäre. Wir haben auf der einen Seite Möglichkeiten, diese Technologie sehr sinnvoll zu nutzen. Du erwähntest zum Beispiel ein Vermeiden von Stürzen, aber auf der anderen Seite geht das eben massiv auf Kosten unserer persönlichen Sicherheit. Daher sehr wichtig, dass du sagtest, es muss eigentlich unbedingt notwendig sein, Daten zu verschlüsseln und dann neue Technologien nochmal hineinfallen zu lassen, zumal es mich ja auch tatsächlich erschreckt. Also, und du musst mir das nochmal bestätigen, ich muss nicht mit einem Gerät in diesem Netz eingeloggt sein, damit es mich erkennt. Ist das richtig?
Mein beliebiger Laptop, der mit dem eigentlichen Netz nichts zu tun hat, kann auch die Informationen mitschneiden, die andere Geräte zurück an diesen Router senden, weil die eben nicht verschlüsselt sind.
Und sag mir, welche Verantwortung tragen denn dann Hersteller von Routern, von Access Points oder von Infrastruktur? Jetzt, wo wir das wissen.
Also in dem Sinne geht es erstmal noch weiter, weil diese Standards eben nicht von den, die werden zum Teil von den Herstellern getragen, aber es gibt eben auch eine Wi-Fi Alliance, die das standardisiert, die eben, als sie diesen Standard geschrieben haben, vermutlich nicht daran gedacht haben oder gesagt haben, okay, wenn wir das verschlüsseln, dann macht es das Ganze eben langsamer, dann brauchen wir noch diesen zusätzlichen Schritt, das wieder zu entschlüsseln und dass wir diesen Prozess, der ja mehrfach pro Sekunde stattfindet, eben auch verlangsamen, was auch wieder die Bandbreiten reduzieren würde, dass man gesagt, okay, wir wollen so hoch wie möglich die Bandbreiten haben, machen wir eben keine Verschlüsselung.
Wer war das? Wer hat diese Standards generiert? Und du hast dazu jetzt einen Ausdruck benutzt, das habe ich noch nie gehört. Gibt es festgeschriebene Standards für WLAN?
Also das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir eben Geräte von allen möglichen Herstellern haben können und die können alle miteinander kommunizieren. Und dafür wird das eben standardisiert. Und da gibt es eben diesen Wi-Fi-Begriff, der im Englischen gängiger ist, der eben von der Wi-Fi Alliance kommt, die diese Standards schreibt.
Das WLAN hat klar definierte Standards und leider sind diese Standards auf der einen Seite wohl gemeint und auf der anderen Seite eine riesengroße Bedrohung unserer Privatsphäre.
Genau.
Das heißt also, da muss irgendeine Form von Regulierung her, ist das richtig? Oder würde diese Form der Regulierung das WLAN dann wieder langsamer machen? Und wieder träger machen und wieder nicht mehr so gut kommunizierbar machen.
Also das ist natürlich wieder eine Abwägung, wo man sagen muss, okay, wir wollen eben natürlich möglichst gutes WLAN haben, aber man kann vielleicht eben vernünftige Schritte machen, damit das nicht noch viel zu einfach ist, diese personenbezogenen Informationen aus den Daten rauszuziehen. Vielleicht verschlüsselt man die Daten und dann gibt es immer noch ein Restrisiko, weil Geräte, die in dem WLAN eingemeldet sind, diese Informationen bekommen, aber zumindest niemand, der nicht in dem WLAN ist.
Gibt es denn bereits Interesse von Behörden, von Industrie oder von Sicherheitsunternehmen an eurer Forschung? Das könnte ich mir ja ganz gut vorstellen.
Wir haben ein paar E-Mails bislang bekommen, aber zumindest aktuell ist das noch nicht so weit, dass da tatsächlich etwas entsteht. Aber wir könnten uns sehr gut vorstellen, dass wenn eben diese Informationen über die Umgebung genutzt werden sollen, beispielsweise für Sturzerkennung, dass wir da mitwirken, um zu schauen, dass man das in einer privatsphärenfreundlichen Weise macht, sodass eben möglichst wenig Informationen anfallen und beispielsweise eine Identifikation mit den Daten, die irgendwo hingesendet werden, nicht mehr möglich ist.
Also spannend und beängstigend genug finde ich ja schon die Tatsache, dass es möglich ist. Ich marschiere über den Marktplatz in Karlsruhe und eigentlich kann ich durch das öffentliche WLAN schon identifiziert werden. Aber tatsächlich stellt sich mir jetzt die Frage, wer tut das denn? Das wird ja noch nicht bewusst eingesetzt und wird ja auch nicht bewusst eingesetzt werden dürfen hier bei uns, oder?
Wir wissen zumindest nicht, dass es genutzt wird. Da geht es um die Frage, inwiefern das personenbezogene Daten sind, inwiefern man das eben ähnlich handhaben würde wie eine Überwachungskamera. Ich meine, auch diese sind unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt und dürfen genutzt werden. Bei WLAN stellt sich jetzt die Frage, ist das bewusst, dass das personenbezogene Daten sind? Werden die tatsächlich auch so gehandhabt? Mir ist nicht bewusst, dass das tatsächlich schon jemand nutzt, auch weil man, wenn man diese Informationen über die Umgebung sammeln möchte, müsste man relativ spezifische Daten sammeln, die wahrscheinlich aktuell niemand auf dem Schirm hat, dass man die tatsächlich speichern müsste. Da wird man eher andere Informationen darüber sammeln, wer mit dem WLAN verbunden ist, welche Daten über das WLAN gehen, dass man diese Informationen über die Umgebung, über die Signale speichern würde. Das hat, glaube ich, noch nicht viele Leute auf dem Schirm.
Das hat überhaupt niemand auf dem Schirm. Also ich wusste das gar nicht. Und es ist wirklich so, dass ich als Gabi Zachmann identifizierbar bin anhand eines WLAN-Signals oder nur durch die Tatsache, dass ich an einem Router vorbeimarschiere?
Hier geht es um die Definition von identifizieren. Also was wir machen ist, wenn wir vorher eine bestimmte Person beobachtet haben und wir haben dann ein Beispiel dafür, wie das aussieht in den Signalen, wenn diese Person nochmal vorbeiläuft, dann können wir sagen, das war dieselbe Person. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das jetzt auf einen bestimmten Namen, auf eine Sozialversicherungsnummer oder sowas abgebildet wird, sondern wir können zwei Instanzen quasi sagen, das war dieselbe Person.
Das verstehe ich, aber langfristig wäre das schon theoretisch auch möglich.
Dann würde es darum gehen, was für weitere Informationen noch
genau,
hat. Wenn
genau.
Man dann eben doch einmal von den vielen Malen, die wir verknüpft haben, man doch mit dem Handy vorbeigelaufen ist, dann weiß ich vielleicht, welches Handy das war und kann das dann doch wieder mit einer Person direkt verknüpfen. Also da geht es darum, welche weiteren Informationen man eventuell noch hat.
Julian, du hast jetzt von deinen Versuchen, von euren Versuchen im Labor gesprochen. Ihr habt also mit nahezu 200 Personen gearbeitet und habt geschaut, werden die erkannt? Was wird bei denen erkannt? Wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du mir den Versuchsaufbau beschreiben? Sind die dann einfach unter einem WLAN-Router vorbeispaziert? Erzähl mal.
Effektiv, genau. Wir haben eben einen Aufbau, wo wir zum einen WLAN-Router haben, aber auch eben die dazugehörigen Geräte, die mit dem Routern kommunizieren. Wir haben vier verschiedene Perspektiven gehabt, weil uns interessiert hat, was ist der Unterschied, wie gut funktioniert das, wenn mein Gerät mal hier ist oder mal da ist. Funktioniert das durch Wände noch gut, weil wir eben auch eine Perspektive hatten, die dann im nächsten Raum war. Und dann haben wir diese Personen jeweils einzeln in diesem Raum hin und her gehen lassen. Wir hatten dort Markierungen und dann sind die eben 20 Mal hin und her gelaufen, dann 20 Mal mit einem Rucksack drauf, 20 Mal mit einer Getränkekiste und dann sind sie noch 20 Mal schneller gelaufen.
Wurde all das erkannt? Rucksack, Getränkekiste, Geschwindigkeit?
Genau. Da haben wir eben gesehen, also selbst wenn unser Modell Personen nur gesehen hat, wie sie normal laufen, und dann haben wir ein Beispiel, wie die Person mit Rucksack gelaufen ist. Das funktioniert immer noch.
Auch durch Wände?
Genau.
Du sagst genau, ich bin ganz schön erschrocken. Tatsächlich, das ist ja eine Technologie, die ist für uns völlig unsichtbar.
Genau, das ist eben ein großer Unterschied zu beispielsweise Videokameras, die man eher so für Überwachung kennt, dass ich eben eine Videokamera sehen kann. Das ist etwas, das wird aufgehängt mit dem Ziel zur Überwachung, wenn es eben an dieser Stelle Sinn macht. WLAN ist aber überall. Und das, okay, ich kann eventuell manchmal einen Router sehen, aber der funktioniert eben auch immer noch durch Wände hindurch. Und der ist in der Regel eben nicht für Überwachung aufgestellt worden, sondern für einen anderen Zweck. Und ich kann eben eventuell Geräte, die in der Nähe sind, die auch einen legitimen Zweck haben, dann nutzen, um diese Informationen zu sammeln. Ja, ich muss nicht unbedingt mit meinem Laptop jetzt daneben sitzen, sondern wenn ihr eben einen Drucker habt, der sich mit dem WLAN verbindet, der aber seit 10 Jahren keine Sicherheitsupdates mehr bekommen hat, kann ich den eben auch nutzen und eventuell diese Informationen über die Umgebung mitschneiden.
Oh mein Gott, mit dem Kühlschrank.
Genau.
Welche Geheimdienste haben schon bei euch angeklopft?
Ich weiß nicht, ob die anklopfen würden.
Wie heißt denn deine Forschungsgruppe, dein Forschungsverbund, innerhalb dessen du das jetzt machst?
Also wir sind die Forschungsgruppe für Privacy und Security von Professor Strufe als Teil des Castells. Das ist eben hier die große IT-Sicherheitsforschung am KIT, die sich mit viel mehr Themen im Bereich der IT-Sicherheit beschäftigt. Machen wir nur einen kleinen Teil in Richtung Privatsphäre.
Aber einen ganz schön wichtigen Teil und ich bin Verblüfft und erstaunt, das hätte ich nicht geahnt. Hattest du denn einen Aha-Moment, wo du gedacht hast, wow, ich muss zu diesem Thema forschen? Ich finde das unglaublich spannend.
Wir hatten uns grundsätzlich angeguckt, was für Informationen in Smart Cities gesammelt werden könnten. Und da gibt es eben viele Vorschläge, was man nutzen könnte, anstatt von Videokameras, weil sich da mittlerweile rumgesprochen hatte, dass das Privatsphärebedenken haben könnte. Und dann wird eben zum einen ähnliche Technologien wie Wärmebildkameras, Tiefenkameras und ähnliches vorgeschlagen. Aber man liest auch hin und wieder was von sogenannten Joint Communication and Sensing. Also dass sich gerade eben Technologien, die eigentlich für Datenübertragung genutzt werden, auch dafür nutzen kann, um Informationen über die Umgebung zu sammeln. Da wird auch vorgeschlagen, dass beispielsweise mit 6G, also dem Nachfolger von unserem aktuellen Funkstandard 5G, zu integrieren. Das war uns auch nicht so bewusst, dass man diese eigentlich für Daten optimierten Technologien dafür nutzen kann, Informationen über die Umgebung zu sammeln. Das war schon auch für uns etwas unerwartet. Und da haben wir uns das ein bisschen näher angeschaut und haben gedacht, okay, das geht vielleicht noch viel einfacher, da Leute zu identifizieren, als das bisher vorgeschlagen wird. Und insbesondere ist für uns auch die Motivation, dass man eben dann häufig liest, dass diese Technologien als privatsphärefreundlich bezeichnet werden. Ja, also gerade unter dem Hintergrund, dass man sagt, okay, man möchte keine Videokameras aufhängen, weil dann kann ich Leute identifizieren, sondern wir benutzen eben WLAN oder wir nutzen eine Wärmebildkamera, weil dann haben wir diese Privatsphäre-Probleme ja nicht mehr. Wir sagen, das stimmt eigentlich nicht. Ja, da müssen wir forschen, müssen wir zeigen, dass das tatsächlich noch Probleme hat und das eben auch kommunizieren. Ja, dass Leuten bewusst ist, das hat gar keinen Vorteil, ob ich jetzt eine Wärmebildkamera oder eine normale Kamera habe.
Und wie realistisch ist es, dass Angreifer jetzt schon unsere Daten ausspionieren mit solchen Technologien, mit solchen einfach zu generierende Technologien? Oder ist es ein reines Zukunftsszenario? Schaut ihr euch jetzt nochmal Risiken an?
Ich würde sagen, grundsätzlich ist es aktuell einfacher, Leute zu überwachen mit anderen Technologien als mit WLAN. Dafür brauche ich WLAN gar nicht. Gerade dieses Daten sammeln, ohne dass die Person vielleicht ein eigenes Gerät dabei hat, sondern aktuell kann ich eben in der Regel viel einfacher einfach eine Kamera benutzen oder ich kann das tatsächlich Handy überwachen. Das ist in dem Sinne noch Zukunftsmusik, also das brauche ich gar nicht, wenn ich jemanden überwachen will. Aber man sollte sich eben dieser Risiken bewusst sein. Gerade wenn man mit 6G dieses standardisieren will oder auch in WLAN soll es standardisiert werden, dass ich sage, okay, da muss man aber Privatsphärebedenken im Kopf haben.
Hat ein solches Ausspionieren via WLAN auch eine kriegerische Komponente? Könnte so etwas in einer kriegerischen Auseinandersetzung genutzt werden?
Ich denke, auch da gibt es zumindest aktuell noch einfachere Methoden. Bei WLAN haben wir natürlich die Reichweite schon relativ begrenzt. Es reicht noch vielleicht zwei Räume weiter, aber schon zwei Stockwerke weiter reicht mein WLAN nicht mehr. Das ist natürlich, wenn ich sage, jetzt kriegerische Situation vielleicht nicht mehr so praktisch. Da habe ich ja eher größere Distanzen, sodass ich dann doch bei spezifischeren Technologien, sondern dann bin ich eben bei Radar, aber auf einer bestimmten Wellenlänge, die für die Entfernung, die ich da gerade habe, optimiert habe.
Ja, das ist natürlich eine logische Antwort. Daran hatte ich jetzt nicht gedacht. Aber wie realistisch sind denn Gefahren für uns als Bürgerinnen und Bürger? Beziehungsweise kannst du mal so typische Gefahren-Szenarien für unsere Privatsphäre malen?
Das Szenario, was wir da immer vor Augen haben, ist eben, dass ich sage, ich gehe auf eine Demonstration in einem vielleicht autokratischen Staat und laufe dabei am Weg mit an einem Café vorbei, was eben ein WLAN hat. Und wie das häufig empfohlen wird, habe ich bei der Demonstration nicht mein Handy dabei, weil das ist ja noch viel einfacher zu überwachen, sondern ich laufe eben bewusst ohne mein Handy dorthin, aber das WLAN überwacht mich trotzdem, will trotzdem aufzeichnen, welche Personen da vorbeigelaufen sind in Richtung zur Demonstration. Und dann könnte man eben am nächsten Tag, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wieder an diesem Café vorbeigehe, entweder wäre ich da schon erwartet, könnte man eben festgehalten werden und dann guckt man, war das dieselbe Person oder auf dem Weg zur Arbeit habe ich eben doch mein Handy dabei und dann kann es doch wieder über mein Handy mit meiner eigentlichen Identität verknüpft werden, sodass dort ein Risiko bestehen würde.
Das heißt, es ist also eine klassische Fehlinformation zu glauben, ich habe kein Handy dabei, also bin ich absolut safe und nicht identifizierbar. Wer das will und wer es drauf abgesehen hat, der kann das natürlich auch.
Genau. Auch da wird man immer noch nicht in Betracht ziehen, was ist, wenn ich doch Videokameras habe, dann kann ich natürlich versuchen, mein Gesicht zu vermummen oder ähnliches. Aber dann die Art, wie wir gehen, ist sehr eindeutig. Und das ist auch das, was wir vermuten, was in diesen WLAN-Daten irgendwo drin steckt.
Das heißt, unsere Bewegungsmuster.
Genau. Das ist die eigentlichen biometrischen Daten, die dann in den WLAN-Daten landen, die dann für die Identifikation genutzt werden können.
Das wäre natürlich auch langfristig für unsere Polizei ein interessantes Thema.
Das ist natürlich immer dann eine Abwägung von Privatsphäre und eventuellem Nutzen. Wir würden ja auch nicht sagen, dass es keine Situation gibt, in der eine Videokamera nicht doch angebracht wäre, aber man muss sich eben der Risiken und der Abwägungen bewusst sein, dass man eben bewusst weiß, okay, hier werden personenbezogene Daten aufgenommen, mit denen kann ich Leute identifizieren. Da muss ich eine Abwägung zwischen Kosten und Nutzen machen und das sehr bewusst einsetzen.
Ich habe da hier bei uns in Deutschland ein gutes Gefühl, weil solche Maßnahmen eben doch hohe Hürden haben, bevor sie angewandt werden dürfen. Aber wie du schon sagtest, in anderen totalitären Ländern haben wir eben diese Hürden nicht. Und da sind Menschen möglicherweise auch oft der Gefahr ausgesetzt, einfach in Momenten, in denen sie für ihre Rechte eintreten oder für ihre Freiheiten eintreten. Habt ihr auch schon reale Szenarien getestet?
Also unsere Studie bis jetzt war im Labor, weil für uns noch überhaupt nicht klar war, ob das überhaupt funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen haben wir erstmal mit einem einfacheren Szenario angefangen. Wir haben trotzdem relativ viele Leute aufgenommen, also über 180 Personen.
Okay.
Weil wir eben das gesehen haben in der Literatur, die das mit ähnlicheren Methoden macht, die können dann häufig sagen, sie können 6 Leute auseinanderhalten. Wie skaliert das? Ist das eben realistisch, dass in einer Smart City, wo vielleicht Tausende von Leuten vorbeilaufen, identifiziert werden kann? Wir haben schon gezeigt, okay, das skaliert doch besser, als man vielleicht das denken würde.
Besser, als man erwarten würde. Und hilft dabei maschinelles Lernen? Hilft dabei Mustererkennung?
Diese grundsätzlichen Informationen über das Signal, was wir aus dem WLAN bekommen, für den Menschen ist da kein Muster zu erkennen. Das sind große, komplexe Matrizen, in denen Zahlen stehen und wir wissen nicht genau, was das eigentlich bedeutet.
Also aber die kann ich nicht lesen wie ein EKG oder wie ein Diagramm.
Genau, das hat für uns keine Bedeutung, aber ich kann das eben mit maschinellem Lernen, kann ich eben sagen, okay, so sah das aus, wenn die Person das erste Mal vorbeigelaufen ist. Und jetzt sieht das so aus, war das dieselbe Person und das maschinelle Lernen kann da diese Muster finden, die zur Identifikation beitragen.
Und genau das habt ihr schon herausgefunden.
Genau.
Also einfach nur ein WLAN. Ich habe kein Smartphone dabei, ich habe nichts dabei und trotzdem bin ich identifizierbar.
Genau.
Wer kam denn auf die Idee?
Also wir haben eben schon in der Literatur einige Sachen gesehen, dass das genutzt werden kann, um zu erkennen, ob Personen da sind. Oder das Beispiel, was immer gerne gebracht wird, ist bestimmte Aktivitäten zu kennen, zum Beispiel Fallerkennung, dass man eben sagt, okay, wir haben ältere Personen, wir wollen eigentlich so ein bisschen überwachen im Sinne von, fällt die Person, müssen wir
also
irgendwie...
Also stürzt sie,
genau.
Meinst du, ja.
Und da ist es natürlich praktisch, wenn ich keine Kamera aufhängen muss, sondern in dem Gebäude ist sowieso schon WLAN und jetzt nutze ich das, um das zu erkennen und eventuell einen Krankenwagen zu rufen. Und das wird dann vorgeschlagen und dann sagen wir, okay, da wird schon irgendwie Informationen über die Bewegung, über Aktivitäten, kann schon inferiert werden mit den Informationen aus dem WLAN. Schauen wir mal, ob wir auch Personen identifizieren können.
Also Julian, ich habe das nicht gewusst. Ich bin jetzt wirklich sehr erstaunt, ich bin sehr verblüfft. Für mich war das wirklich, wirklich neu. Aber sag mir mal, was muss denn passieren, damit wir im Alltag vor solchen Überwachungsmethoden geschützt sind?
Das ist grundsätzlich nicht so einfach, weil das eben schon jetzt länger im Standard von WLAN drin ist. Das heißt, es gibt schon Millionen von Geräten, die das potenziell können. Unser Ziel ist, mit dieser Kommunikation auch darauf hinzuweisen und eventuell könnte das dazu führen, dass zukünftige WLAN-Standards hier Änderungen beinhalten, die das schwieriger machen. Aber selbst wenn das passieren würde, gibt es eben schon viele Geräte, die jetzt schon in der Öffentlichkeit unterwegs sind, bei denen das möglich ist. Das heißt, sich zu schützen ist tatsächlich sehr, sehr schwierig.
Wenn wir jetzt über WLAN-Überwachung sprechen, über diese potenziellen Möglichkeiten. Wie ordnest du denn das in eine größere Debatte über digitale Chatkontrolle ein?
Es ist insofern interessant, als dass dieser Aspekt mit der Übertragung über WLAN sehr interessant ist. Das ist unerwartet, das ist faszinierend, weil man nicht erwarten könnte, dass das dafür genutzt werden kann. Andererseits ist es eben vermutlich nicht sonderlich interessant für die Überwachung im Moment, weil es eben ein Dutzend Möglichkeiten gibt, Personen einfacher zu überwachen. Ja, dafür brauche ich nicht die Variante mit WLAN, die funktioniert selbst, wenn die Person kein Handy dabei hat, weil die Person hat fast immer ein Handy dabei. Dann eben auf der ganz anderen Seite, dass wir eben schon Aspekte haben, wo wir gute, funktionierende Privatsphäre, freundliche Aspekte haben, wie eben End-zu-End-Verschlüsselung bei unseren Messenger-Diensten, dass die eben aktuell ausgehebelt werden sollen mit Vorschlägen zur Chat-Kontrolle.
Kannst du mir etwas erzählen zur geplanten EU-Chat-Kontrolle? Kannst du uns das mal erklären?
Der Hintergrund, zumindest die aktuelle Begründung des Ganzen, ist, dass man eben Kinderpornografie erkennen möchte und dafür eben die verschlüsselten Nachrichten von allen aufbrechen möchte und gucken möchte, was ist denn da drin. Das ist aber zumindest so, wie das teilweise vorgeschlagen wird, eine anlasslose Massenüberwachung, weil eben sämtliche Chat-Nachrichten von jedem da gescannt werden würden. Das ist aktuell ein Vorschlag für ein EU-Gesetz, das jetzt in den Trilog geht. Also wir haben verschiedene Positionen von der Kommission, vom Rat und vom Parlament und die sind alle leicht unterschiedlich. Im Rat hat man sich jetzt auf eine freiwillige Chat-Kontrolle geeinigt. Was das bedeutet, ist aber nicht ganz klar. Man möchte das den Plattformen offen lassen, ob die Chat-Kontrolle einführen oder nicht. Aber wenn sie das nicht machen, müssen sie andere Methoden nutzen, um Risiko zu verringern, was auch immer das heißen mag. Wir sehen ein großes Problem drin, weil das eben potenziell Meinungsfreiheit einschränken könnte, gerade im journalistischen Bereich mit Whistleblowern, dass das eben auch etwas ist, was sehr einfach missbraucht werden kann. Wenn wir eben sagen, okay, Eindämmung von Kinderpornografie ist vielleicht eine gute Sache.
Die Erleichterung der Polizeiarbeit wäre ja eigentlich wirklich absolut wünschenswert. Aber schade, dass damit so hohe Risiken auch für jeden Einzelnen von uns einhergehen.
Ja, und gerade wenn die EU das vielleicht mit einem guten Ziel einführt, werden natürlich andere Länder folgen, die das dann auch für andere Sachen scannen, als nur was wir vielleicht für sinnvoll erachten würden.
Natürlich, und wir fühlen uns jetzt weitestgehend sicher in unserer Demokratie heute. Aber bei der Betrachtung der aktuellen Möglichkeiten, wer weiß, wie lange wir noch eine Demokratie mit Meinungsfreiheit sind. Die Gefahr besteht, wir sehen in den USA entsprechende Entwicklungen und deshalb, ja, es ist ziemlich wichtig, auch verdachtsunabhängige Scans klar zu regulieren. Und ich denke, dass eure Arbeit auch hier sehr wichtig ist, weil ihr einfach mal offenlegt, welche potenziellen Möglichkeiten gibt es überhaupt.
Das ist einer der großen Aspekte, die ich eben faszinierend finde, dass man sieht, wie schnell man doch identifizierbar ist, wie vermeintlich wenig Informationen ausreichen, um doch viele Informationen über eine Person aussagen zu können, diese Person identifizieren zu können. Und das eben klar zu zeigen und zu kommunizieren, finden wir eben wichtig.
Das heißt, dass einfach die Grenze zwischen technologischer Innovation und staatlicher Überwachung fließend ist und sehr gut betrachtet werden muss. Gibt es denn auch richtig positive Anwendung eurer Methoden? Erzähl mir doch nochmal Beispiele, bei welchen eine solche Mustererkennung wirklich auch einen großen Nutzen für uns bringt.
Grundsätzlich sind wir nicht die Personen, die jetzt sagen, okay, WLAN ist schlimm, wir brauchen jetzt die einsame Hütte im Wald und wir haben alle kein Handy oder so. Sondern wir sind eigentlich Freunde von Technologie und wollen eigentlich hinwirken, dass wir die ganzen Nutzen, die diese Technologie mit sich bringt, wie beispielsweise die Sturzerkennung, über die wir schon gesprochen haben, dass wir das eigentlich nutzen können und Fortschritte machen können. Aber wir eben gucken, wie können wir das privatsphärefreundlich gestalten? Ja, dass wir eben auch in meiner Arbeit eigentlich eben nicht nur mögliche Angriffe zeigen, sondern eben das nutzen, um im nächsten Schritt eben Methoden, wie man diese Risiken mitigieren kann, eben zu entwickeln und zu schauen, okay, wenn ich das eben so verwende, dann habe ich den Nutzen von meiner tollen Technologie, aber ich habe eben auch noch meine Privatsphäre.
Die ganz schön bedroht sein kann. Und meine Sicherheit und meine Meinungsfreiheit kann ganz schön bedroht werden. Was ist denn die größte offene Frage, die euch aktuell beschäftigt?
Also große offene Frage ist relativ allgemein, inwiefern man diese ganzen biometrischen Daten, in welcher Form sie jetzt auch immer da liegen, ob das jetzt WLAN-Daten sind oder Aufzeichnungen von Videokameras, wie man die verändern kann durch Anonymisierung, damit ich sie eben nutzen kann, ohne die Privatsphäre Probleme zu haben, weil wir schon gesehen haben, dass das nicht so einfach ist. Wir haben gerade, wenn wir uns wieder Gangmuster angucken, sehr, sehr viele Abhängigkeiten, die da entstehen und gleichzeitig sind die Daten sehr, sehr eindeutig. Es ist sehr einfach, Personen zu identifizieren, sodass es hier sehr schwierig ist, Methoden zu finden, mit denen ich effektiv Daten anonymisieren kann, aber weiterhin Nutzen von den Daten habe.
Die große Frage, genau. Ihr habt erkannt, WLAN kann biometrische Daten auslesen. Ihr habt die große Gefahr dabei erkannt. Ihr seid gerade dabei zu schauen, wie umfangreich kann WLAN, können diese Signale das eigentlich? Aber gleichzeitig schaut ihr auch, und das ist wirklich euer großes Forschungsgebiet, wie kann ich die großen Vorteile dieser Technologie dennoch nutzen, ohne Privatsphäre zu gefährden?
Genau. Das ist unser Ziel.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Nachgefragt, Wissen, wie es läuft. Das ist der Podcast der Gesamtkommunikation des KIT und ich kann nur sagen, wow, Julian, WLAN kann echt mehr als man denkt. Danke, Julian, Tod vom KIT, für die spannenden Einblicke und dank euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust auf mehr Themen habt, die im Alltag unsichtbar sind, aber eigentlich richtig spannend, dann bleibt unbedingt dran. Lasst uns ein Abo da, schickt die Folge an jemanden, der beim Wort WLAN bisher nur an sein Passwort gedacht hat und hört beim nächsten Mal wieder rein. Bleibt neugierig und natürlich online bei uns. Danke, Julian.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.